Paul, was willst du denn eigentlich von den Leuten, Paul?
Guck mal, Johannes, du hast mich gefragt, ob wir das spontan hinkriegen. Ich wollte dir nur deutlich machen, dass es nicht so schwer ist zu sagen.
Ja.
Hallo, liebe Leute, es wäre super nett von euch, wenn ihr jetzt sofort auf iTunes heißt die Podcast-App oder iTunes geht?
Auf iTunes.
Auf iTunes geht und da eingebt 1024, wie man es schreibt, seit der Grundschule, auf unser Podcast-Profil geht und 5 Sterne hinterlässt.
5 an der Zahl.
5 an der Zahl.
Wir können auch Kommentar hinterlassen.
In Worten.
Wir können auch sagen,
lieben gern. Los? Also du bist gleich noch an der Reihe mit der E-Mail-Adresse. Konzentrier dich schon mal.
Okay.
Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr auf in Facebook und gebt dort oben in die Suchleiste auch 1024 ein, genau wie bei iTunes. Hm. Geht auf unser Profil und hinterlasst uns ein Like und auch da einen Kommentar. Und Themenwünsche und Kritik, aber nur höfliche Sachen.
Mittlerweile komme ich auch klar damit, wenn sie uns mal anfacken. Und wenn ihr das persönlich machen wollt, dann einfach E-Mail. E-Mail kennt ihr noch. Wann hast du das Mal E-Mail geschrieben, Paul? Schon seit lang her.
hallo@1024.org.
Nice. .org, weil wir für eine Organisation
das
stehen.
Adjektiv von Imperativ ist ebenfalls Imperativ.
So nice. Danke.
Wieder was gelernt. Es geht los. Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Fabio.
Auf die Professionalität, Freunde.
Du bist geil. Und auf Paul. Auf Paul, yo.
Prost, Mahlzeit. Das Schönste an dem Moment war dein Gesichtsausdruck, wie du mit voller Begeisterung einfach da standest und versuchst und dich selbst gefreut hast, als du das Geräusch gehört hast.
Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so gut wird.
Ich auch nicht eigentlich. Ich bin ziemlich überzeugt und zufrieden mit mir gerade.
Vor allem jetzt kann man das aufgenommen, jetzt müssen wir nie wieder Bier trinken, jetzt können wir es einfach mal als Sample einspielen. Immer wenn ihr wollt, wenn ihr Meinung seid, ist jetzt Zeit, über unseren Kanal zu symbolisieren, dass jetzt ein Bier geöffnet werden muss oder ein Kaltgetränk aus einer Aluminium.
Dann kannst du einfach dieses Sample nehmen.
Easy. Krass. Das macht man damit.
Gab es in 71 Folgen schon mal die Situation, dass ein Bier geöffnet werden musste?
Wir können auch mal.
immer wenn die Situation kommt, dass ein Bier geöffnet werden muss.
Nee, man muss ja für alles vorbereitet sein.
Ja.
Wir könnten noch mal eine Folge machen, wo wir alle rotzbesoffen sind und das Intro dafür ist quasi eine Abwandlung von dem jetzigen Intro, aber nur mit diesem Sample in verschiedene Richtungen. Das ist
ja, du meinst das Musikintro?
Ja, genau.
Okay. Ja, viel Spaß.
Ich kann das machen.
Tob dich aus.
Ich mach das.
Ja, alle betrunken finde ich komisch.
Okay.
Das war 10, 12.
Ja, die Welt steht auf dem Kopf, das ist alles irgendwie komisch und auch das geht auch nicht spurlos an uns vorbei, finde ich. Also es ist, ich merk das an mir selbst, ich bin ganz durcheinander. Ich glaube, das wichtigste Thema vorweg, wir haben ihn zumindest in der deutschen Podcast-Szene groß gemacht. Mhm. Kanye West ist am Gipfel seines Märtyrertums angekommen.
Ja.
Also nicht ganz. Er ist wieder zu Hause, war alles okay. war alles nur ein bisschen überarbeitet.
Ist er schon wieder zu Hause, ja?
Ja.
Okay.
Ist schon wieder entlassen worden.
Aber er hatte einen Breakdown, unser Kanye. Und wir haben auch schon lange nicht mehr so richtig über ihn geredet. Ich glaube, seit dem letzten Album haben wir so ein bisschen ihn wieder vernachlässigt.
Ja.
Und vor einer Woche.
Das ist auch wie so ein guter Wein im Grunde genommen. Du denkst nicht immer dran, aber ja, wenn du ihn dann aus dem Regal dann holst.
Wieder alle Träume und du riechst so dran und denkst, das war's. Und dann kommt's wieder so hoch und alle Gefühle, die du mit ihm verbunden hast und alles, was du verbindest, kommt wieder hoch und so ist Kanye West.
Ja.
Fabio, erzähl doch mal, was ist denn passiert?
Also es ist ja bekannt, dass er depressiv ist, dass er auf jeden Fall irgendeine Art der mentalen, wie soll ich das sagen?
Schwäche
hat.
Dass er nicht der stabilste ist oder psychisch stabilste Mensch ist, ist glaube ich.
Er hat ja zum Beispiel schon einen Shoutout an Lexipro auf dem letzten Album gegeben, was ja auch so ein Antidepressiver ist. Und ja, es ist einfach die Story of his life. Im Grunde genommen haben wir nichts anderes gesehen als das, was sich jetzt so über die seit Jesus quasi abzeichnet, dass er halt von Ja-Sagern umgeben ist und seine eigene Rolle im Universum ein bisschen falsch einschätzt. Ja. Ich denke, da kommen auch persönliche Probleme dazu. Also der Verlust seiner Mutter wahrscheinlich immer noch. Mhm. Also sehr wahrscheinlich sogar immer noch, weil es so seine Bezugsperson war. Das kann man auch aus alten Interviews und auch neuen Interviews entnehmen. Mir tut es so ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich ist Kanye West eine Koryphäe im Hip-Hop und er hat Hip-Hop sein ganz eigenes, seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt und der ist auch so wichtig gewesen, dass er bis heute quasi durchgezogen wird. Manchmal mehr, manchmal weniger und er spielt bis heute noch eine Rolle im Hip-Hop, aber vor allem hat er mich halt dazu gebracht, mich selbst an Musik zu versuchen. Das heißt, es tut mir wirklich weh, wenn ich sehe, dass er halt so sehr struggelt. Mhm. Also, das ist nicht nur dieses, oh ja, Kanye ist mal wieder am Rumranten, sondern er hat wirklich ein Problem. Mhm. Da ist gerade wirklich was zusammengefallen.
Aber ganz kurz nochmal, also was ist denn jetzt wirklich passiert?
Also er hatte so einen leichten Paranoia-Anfall. Er hat irgendwie, ich glaube es war Gucci Mane und Jay-Z halt gesagt, dass sie ihm nicht seine Killer auf den Hals setzen sollen, auf der Bühne. Und hatte irgendwie mehrere Tourstops vorzeitig beendet. Und irgendwann hat sich das so zugespitzt, dass er quasi vom Krankenwagen abgeholt wurde. Das wurde dann so ein bisschen, dass er in Handschellen quasi an das Krankenbett, was aber eine übliche Praxis in den USA ist, dass du einfach, um dich selbst zu sichern, gerade bei sowas, wenn du irgendwie mental instabil bist, dass du halt nicht um dich schlägst oder was auch immer, weiß ja auch nicht, in welchem Zustand der genau war.
Ich glaube, TMC-News-mäßig, das ist die einzige Quelle, die ich da habe, war, glaube ich, so ein bisschen, war es ein Trainer oder war das sogar so ein Arzt,
sein Hausarzt.
Sein Hausarzt, der dann den Krankenwagen gerufen hat, nachdem er irgendwie so einen Breakdown hatte.
Genau, und sofern ich das richtig verstanden habe, ist er nur, in Anführungszeichen, auch mit Handschellen an diese Krankenliege gefesselt worden, weil eben der Hausarzt am Telefon dem noch so Codes für bestimmte Sachen, also was vorgefallen ist. Und er hat halt diesen extremsten Code am Telefon verwendet und deswegen sind die so vorgegangen, wie sie vorgegangen sind.
Ja, aber das ist im Grunde genommen eine Sicherheitsmaßnahme für Kanye selbst gewesen. Ich denke nicht, dass die Leute in seinem Umfeld irgendwie gefährdet waren. Und dann war er jetzt ein paar Tage im Krankenhaus und wurde aber mittlerweile wieder entlassen. Und ich hoffe jetzt, dass er diese Zeit so ein bisschen nutzt, um sich ein bisschen zurückzuziehen, sich ein bisschen zu regenerieren, den Kopf wieder klar zu kriegen, vielleicht ein paar neue Freunde zu finden und
es ist also was ja auch immer so ein bisschen ins Feld geführt, also aber was ich zum Beispiel von Freunde finden, was ich zum Beispiel ganz goldig fand, war das irgendwie so Chance the Rapper, aber auch irgendwie war das nicht sogar 2 Chainz, der dann auch irgendwie
Leute haben über Twitter quasi Kondolenz bekundet,
genau
ja, ja, ja.
Und das war eigentlich ganz herzerwärmend.
Ja.
Was bei mir immer so ein bisschen.
Vor allem hat es auch für mich so ein bisschen wieder ins Gedächtnis gerufen. Das ist halt kein Clown. Und der wurde halt die letzten 2 Jahre wirklich wie ein Clown dargestellt. Aber er ist wichtig für die Musikwelt. Und die Leute, die Musik machen, die da drin involviert sind, die akzeptieren das auch. Die erkennen das an.
Hm. Es ist auch absolut. Und was bei mir immer so mitschwingt, ist, ich habe immer. Also. Wenn mich jemand, der gar keine Ahnung hat von Kanye West oder das nicht versteht oder das irgendwie so ein bisschen so komisch findet und ich da so versuche, so einen Case zu machen, dann ist es immer, beruht es immer darauf, dass ich so ein bisschen, im Grunde, ich sag jetzt nicht, er ist der Donald Trump der Medienlandschaft. Also eigentlich ist eigentlich Donald Trump der Kanye West des politischen Betriebs, aber also nicht ganz, aber dass er so super aware ist, dass ihm ganz klar ist, was er tut und verstanden hat, wie man im 21. Jahrhundert, im Jahr 2015, 16, 14, 13, 12, 11, wie man es schafft, sich selbst als Persönlichkeit und als Prominenz und als Künstler darzustellen, dass man eben diesen Status bekommt.
Ja.
Das, was immer so gern also so, um jetzt mal so einen ganz krassen Bogen zu spannen, was immer so gern gesagt wird, dass es diese Superbands nicht mehr gibt und diese Superkünstler, die über Jahrzehnte irgendwie geben, das glaube ich auch, dass es das nicht mehr gibt.
Ja.
Und ich glaube, er ist so ein Prototyp dafür, wie man das quasi in der modernen Zeit hinbekommt, das zu sein. All die Tabubrüche, die er macht. Und ich habe immer gehofft, ich hatte ja auch immer so die Theorie, dass quasi zum Beispiel schon allein die Ehe mit Kim Kardashian quasi so ein absolutes Kalkül ist, oder?
Ja, ja, ja.
Welche Braut kann ich mir jetzt dazu holen, um dieses mediale Paparazzi-Übermonster zu werden, so, und ich suche mir jetzt diese Frau dabei raus, und die ist perfekt für mich, weil ich genau mit ihr dieses öffentliche Leben spielen kann. Und ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, dass da der Großteil davon quasi kalkuliert von ihm ist.
Ja, ja,
ja. Ja? Und dazu gehören ja auch seine Rants und seine Streams of Consciousness. Und als das hat ja damit angefangen, dass er, die ersten Schlagzeilen waren ja die, dass er jetzt kurz vor dem Vorfall diese Trump-Huldigung gemacht hat, nachdem Trump gewählt wurde, und meinte irgendwie, wenn er gewählt hätte, hätte er Trump gewählt, und ist ein geiler Typ und so. Und wo ich auch so kurz dachte, okay, ist es vielleicht, also ist es wieder so ein Kanye-Move, so ich muss jetzt wieder irgendwie.
Ich glaube, das ist halt wirklich Verwirrtheit in dem Moment gewesen.
Exakt. Ja. Und wenn das dann so abgelaufen ist, wie wir das jetzt irgendwie glauben, dass es abgelaufen ist, dass er wirklich irgendwie diesen Breakdown hatte, zeigt es ja, dass quasi entweder er diese volle Kontrolle hatte und sie irgendwann verloren hat, im letzten halben Jahr, im letzten Jahr oder wann auch immer, oder dass es wirklich so ist, dass das, was man immer, dass er sich selbst als Genius bezeichnet und so, dass es wirklich daher rührt, dass er einfach einen Knacks hat, so ein bisschen, ja? Mhm. Also auch so einen reellen Knacks und nicht eine Quirkiness. Also nicht eine Andy Warhol Quirkiness, sondern dass er wirklich irgendwie an vielen Stellen Realitätsverlust hat. Mhm. Und der Vorfall ist schon, also ich finde es schon, also man kann darüber irgendwie auch ernsthaft reden und sagen, dass es wirklich
das sollte man auf jeden Fall, weil ich denke, dass die Medien, auch gerade wenn du so auf Hip-Hop-Hats und sowas guckst, halt immer noch ein Witz für die meisten.
Ja, genau.
Absolut. Im Grunde genommen. Aber du siehst ja quasi, wie eine Person zerfällt.
Ja.
Und wir tendieren zwar als Gesellschaft dazu, solche Leute irgendwie von uns zu weisen, weil wir halt nicht mit denen assoziiert werden wollen oder so die Abgründe, die wir bei denen sehen, wollen wir nicht auf uns selbst anwenden oder reflektieren.
Ja.
Aber die sind auf jeden Fall da. Also niemand kann mir erzählen, dass er sich nicht mal so gefühlt hat wie Kanye.
Ja.
Oder nicht spezifisch wie Kanye, aber dass er nicht auch mal sowas hatte, wo er sich dachte, das sollte ich vielleicht so nicht fühlen. Und so eine Scham dabei ist, weil das Image, das man von sich selbst aufbaut, in der Gesellschaft so ein bisschen zerfallen könnte. Und bei ihm ist es ja ganz extrem jetzt.
Jetzt, also exakt, und ich finde zum Beispiel auch, ist super plausibel, dass gerade dieser Event, dass hier seine Ehefrau nach dieser Paris Fashion Week oder was das war, ausgeraubt wurde.
Ja.
Das ist ja auch so eine Meldung gewesen, die letztlich auch sehr viel Häme irgendwie hervorruft. Ne?
Ja.
Also endlich hat es die Drecksau auch mal erwischt. So. Also kein Wunder, ja. Irgendwie Karl Lagerfeld sagt dann irgendwie so, ja, wundert mich nicht und so, ja.
Ja.
Und letztendlich ist es halt irgendwie so ein Mädel, die wahrscheinlich einfach auch bloß irgendwie normalen Tag zu feiern oder keine Ahnung, und dann einfach Teil von so einem waffnenden Überfall wird,
ja,
mit der sie natürlich noch weniger Berührung hat wie jeder von uns. So die Kim Kardashian wird nie in der Realität von irgendjemandem irgendwie grob behandelt,
ja.
Und dann so eine extreme Situation, und dass ihn das dann auch so lang, dass es ihnen das nochmal, dass das so der Moment war, wo es dann so Knack gemacht hat,
ja,
und auch so der, einer der Auslöser war, dass es jetzt irgendwie schiefgelaufen ist.
Naja, und vor allen Dingen in seiner Paranoia möglicherweise noch stärker.
Absolut, halt. Absolut, ja, ja.
Aber du siehst daran halt auch, dass so ein gewisser Empathiegedanke einfach da ist, weil du siehst quasi die Manifestierung davon erst Monate später. Ja, also, ja, wo es dann wirklich auf diesen Zenit hinausläuft. Und ja, im Grunde genommen, die sind halt, wir werden auch abgefuckt, wenn wir ausgeraubt werden.
Ja, voll.
Gunpoint. Und die sind halt dann nicht anders. Und irgendwie, es existiert so diese These, dass wenn die Leute viel Geld haben, dann sind sie ein bisschen unantastbar. Mhm. Also viele Leute haben sich bestimmt auch gedacht, ja, die wurde ausgeraubt, aber die hat eh so viel Kohle. Das macht ja eigentlich nichts.
Ja.
Genau. Aber es ist halt eine psychische Belastung, klar.
Absolut.
Und wenn es deiner Freundin passieren würde zum Beispiel, dann wärst du halt auch abgefuckt.
Auf jeden Fall.
Ja. Und deswegen sehe ich das gar nicht so witzig, wie die Medien das auftun oder wie diverse Rap-Fans das.
Ja, gut, aber das ist halt, also, das ist halt ein Phänomen, was sich ja.
Ja, natürlich. Das ist jetzt nichts, was nur Kanye anbelangt eben, oder eben. So. Das ist halt so, aber so unser Verhältnis zu Prominenten ist halt gestört, weil wir sie nicht wirklich als Personen akzeptieren können. Sie sind halt für uns das Image, dass sie von sich selber
erreicht. Aber vor allen Dingen das ist ja auch der Grund, warum wir sie auch trotzdem huldigen. Mhm. Also wir huldigen sie ja, weil sie nicht mehr irgendwie real
Richtig.
Wirken.
Ja,
so,
ja,
oder keine Ahnung. Ja, das ist ja so ein bisschen der Zwiespalt. Das heißt, ich verurteile jetzt niemanden, der jetzt einen Witz drüber macht, dass Kanye West Mental Breakdown hat, weil am Ende ist er trotzdem eine Figur in der Öffentlichkeit, die alles darum tut, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und diese Aufmerksamkeit einfach benutzt, um irgendwie Geld zu machen und irgendwie seinen Einfluss und sein Ding zu tun.
Ja.
Und da gehört es halt auch dazu. Ja, also da muss man also auch irgendwie damit klarkommen, dass man sich über ihn lustig macht oder was auch immer.
Ja.
Und dass das jetzt halt passiert, ist halt so. Aber genau, wie du sagst, ich selbst sehe das tatsächlich tragischer als komischer. So, das, was
ja, ist. Aber ich, also, wie gesagt, viel macht auch wieder aus, dass er eben prominenter ist, ja, und halt in einem gewissen Maß in der Öffentlichkeit steht, aber wir kriegen halt auch nur dieses Maß mit, ja.
Richtig.
Das heißt, zum einen ist er halt für uns, oder ich nehme mich da so ein bisschen raus, weil für mich ist es so, ich feiere den und ich feiere, was er an Mucke macht, aber ich bin jetzt nicht wirklich verknallt in den Dude, so, ja, und ich hab's auch so ein bisschen mit so voyeuristisch, mit so einer voyeuristischen Geilheit betrachtet, was da passiert.
Aber so ist es ja von den Medien auch gemacht. Also so ist es ja aufgezogen.
Ganz
natürlich
genau,
gucke ich mir auch jede neue News über Dings an. Ganz egal.
Genau. Aber das ist auch genau das, was ich meine. Du hast halt auch, also wir haben halt auch gar keine andere Möglichkeit, das wahrzunehmen, als auf diese Art und Weise.
Richtig, wenn du schon sagst, deine einzige Quelle ist TMZ, meine einzige Quelle ist im Grunde genommen auch TMZ, weil sich die meisten Quellen auf TMZ beziehen.
Klar.
Und du siehst es nur durch dieses eine Scope. Also du hast niemanden aus seinem Umfeld, der ein Interview bei 60 Minutes gibt und sagt, hier, eigentlich läuft es so im Privatleben, sondern es ist so, ja, kann ja, ist wieder ausgerastet.
Ja, exakt. Und zumal dann in so einer Situation auch jedes Kommentar, was irgendjemand von sich gibt, sofort an die Öffentlichkeit gelangt,
ja.
So, weißt du, es sind ja keine vernünftigen Interviews, es ist ja bloß, der und der hat das getwittert und da kam irgendwie nochmal eine Zeile als Kommentar.
Ja, ja.
Und es ist aber sofort da, wie, weiß ich nicht, Snoop Dogg hat sich geäußert und alle denken so, oh, der hat bestimmt was zu sagen und dabei ist es halt bloß irgendein Bullshit, den man im Moment von sich gibt, so,
weißt du. Da habe ich was gesehen. Jemand hatte in dem Thread zu der Doku zu dem neuen J. Cole Album hatte einen Auszug von Lyrics gepostet.
Mm.
Und da geht es genau um dieses Thema, auch in Bezug auf Kanye. Und er verarbeitet das quasi auch so ein bisschen aus meiner Sicht, dass sein Held quasi gefallen ist. Und dass er auf der einen Seite diese Häme schon auf sich selbst gezogen hat, dadurch, dass er halt so unreflektiert gehandelt hat die letzten Jahre über, aber dass man halt auch sehen sollte, dass da halt ein Mensch hintersteckt und dass er Probleme hat und die halt auf seine Art versucht, von sich zu drücken und dass das nicht geklappt hat. Und ja.
Ja, krass. Ja, wenn wir schon da sind, wir haben uns so ein bisschen einfach News. Wir müssen einfach ein bisschen quatschen über die Dinge, die irgendwie unser. Wir sind ja auch Gott sei Dank hier in dieser. Das ist ja die Hip-Hop-Runde, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist ja die Hip-Hop.
Nein, Chris und Dave nicht.
Chris und Dave nicht. Die sind auch froh, dass sie das jetzt nicht anhören müssen, auf jeden Fall. Die hatten jetzt schon gerade so: oh, können wir nicht über Trump reden? Aber Trump ist doch auch.
Der ist so 2016.
Echt? Ja. J. Cole kündigt ein neues Album an. Und zwar diesmal nicht so super überraschend. Das letzte Mal, letzte Album hat er einfach gedroppt, ne?
Nee, das letzte Album war, ich glaube, es war nach genau demselben Schema. Er hat gesagt, in der Woche kommt ein neues Album.
Okay.
Ja. Okay. Ich glaube, es ist sogar derselbe Termin. Kannst du mal gucken, wann 2014 Forest Hills Drive rausgekommen ist? Weil ich glaube, es war auch Anfang Dezember.
Das kann gut sein, ja.
Weil der 9. Dezember ist nämlich auch Jay-Zs Geburtstag quasi. Ja, genau. Ist auch der 9. Dezember.
Richtig. Das ist genau 2 Jahre später quasi.
Und 9. Dezember ist halt Jay-Zs Geburtstag, deswegen hat er sich da so, er ist ja immer noch bei Roc Nation gesigned quasi, also auch wenn er sein eigenes Unterlabel Dreamwell hat, aber danach richtet sich das so ein bisschen.
Ah, okay. Und auch irgendwie mit so einer Doku irgendwie gedroppt, wir haben sie alle noch nicht gesehen, wir wissen es alle so nicht, wird halt irgend so eine Doku sein. Ich habe nur gerade eben, was ich ganz lustig finde eigentlich, bin ich dann heute darüber gestoßen, dass er schon einen Song gedroppt hat. Hast du den schon gehört?
Den habe ich auch noch nicht gehört. Ich will mir das, wie gesagt, alles aufsparen, weil die Wartezeit jetzt nicht besonders lang ist.
Der False Prophets und der ich glaube, der größte Gag an dem Song ist, dass der Beat, der Waves-Beat von Joey Badass ist.
Ja, halt nochmal aufgearbeitet mit orchestralen Elementen, so wie ich das verstanden habe.
Habe ich jetzt nicht wahrgenommen, kann sein, dass ich das einfach nicht gehört habe.
Wie gesagt, ich habe ihn nicht gehört. Das war nur das, was ich gelesen habe. Aber ja. Es wird auf jeden Fall so ein bisschen Tribut gezollt an New School-Verfechter. Was ich auch ganz cool finde, weil dieser Zusammenhalt zwischen den jetzigen ernstzunehmenden US-Rappern, so Kendrick Lamar, J. Cole, Joey Badass, das ist auf jeden Fall was herausgestellt werden sollte, weil es auch so eine Front ist, die sich im Grunde genommen gegen diesen ganzen Plastikkram setzen kann. Es gibt natürlich auch Leute, die J. Cole in diese Plastikschiene mit einkategorisieren würden, aber ich nehme mich da raus. Also ich denke, es geht gerade wieder in eine sehr gute Richtung. Also ich war wirklich überrascht und positiv angetan, als ich gehört habe, dass jetzt ein neues J. Cole-Album rauskommt.
Also das kann die Welt gebrauchen. Das sind mal gute Alben, kann die Welt mal gebrauchen.
Ja. Und von jemandem, der sich einen Kopf macht, also so aus Interviews und sowas, der ist schon ein kluger Typ. Und bei so jemandem bin ich gerne dabei, wenn er was Neues raushaut.
Auf jeden Fall. Ein anderer, wir springen jetzt ein bisschen, der andere coole Typ. ich war vor 2 Wochen auf einem Chance the Rapper Konzert. Ich war auf einem Chance Rapper Konzert. Chance the Rapper Konzert.
Was ist los?
Ich weiß auch nicht. Und ich bin ja irgendwie seit seinem letzten Mixtape, ja, wie das so schön heißt, riesiger Fan von ihm und habe mich sehr auf das Konzert gefreut und fand es erstmal, mein erster Eindruck, was ich ein bisschen witzig fand, ist, dass, also das Publikum hat schon voll gepasst, aber da waren schon auch echt, also da waren auch schon so ein paar Atzen am Start.
Ja, ja.
So ein paar Jungs, die irgendwie im El Guni Outfit, weißt du, was ich meine, so mit ihren Dad Caps saßen sie da und ihren Täschchen haben dann irgendwie so ein bisschen gebounced und dann lief auch vor dem Konzert, ich weiß gar nicht, wer der Rapper war. Weiß ich gar nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Nach dem Vor-Act lief halt dann so vom Band so ein paar Tracks und dann lief auch eben Panda und da lief auch irgendwie Drake und so, ja. Und haben die alle ein bisschen abgedappt und so. Und das fand ich so ein bisschen witzig, weil ich das irgendwie, also klar ist das halt alles irgendwie State-of-the-Art-Hip-Hop.
Ja.
Und Chance Rapper kommt auch dazu. Und klar, wenn man State-of-the-Art-Hip-Hop gut findet, dann findet man halt wahrscheinlich Panda gut und Kanye West gut und man findet auch Chance Rapper gut. So. Aber in meinem Kopf hat das irgendwie gar nicht so ganz zusammengepasst, weil Chance Rapper irgendwie doch noch woanders unterwegs ist bei mir im Head. So. Weil der macht ja da irgendwie, das hat das Konzert auch so ein bisschen bewiesen, fand ich, weil es waren auf dem Album sind ja fast nur Features drauf. Ja, es sind ganz viele Features drauf und diese Features hat er natürlich nicht nachgerappt. Das heißt, du hattest, jeder Track war so nach einer Strophe, zwei Strophen, war der Track halt auch wieder vorbei, weil halt quasi, also es war so ein bisschen, war so fast ein bisschen hektisch. Also er ist fast ein bisschen durchgesprungen durch die ganzen Songs, was aber ich gar nicht als unangenehm empfunden habe, weil es halt immer wieder so, jetzt kommt der Track und also geil. Also es war so ein bisschen, es war ein ganz dynamisches Umfeld und ich glaube, das war auch das Nächste, was ich an eine Kanye Erfahrung machen konnte, weil er natürlich auch Ultralight Beam performt hat, was schon, das war schon eine religiöse Erfahrung. Und das ganze Ding, er ist ja eh sehr religiös und das ganze, das war schon sehr viel Dear God und so, ja. Es war schon, aber ich habe die Hände hochgenommen, ich habe die Message empfangen. Ich war am Start, ich dachte, deswegen habe ich auch Gospel geschrieben. Es war so ein bisschen so eine Kirche, es war so ein bisschen, ja, lass mal Gottesdienst jetzt machen, lass mal richtig den Herrn loben. War okay.
Ich war ja beim Audio 88 und Jessin-Konzert.
Ach, stimmt, aber da war ja richtig.
Gleiche Erfahrung übrigens.
Stimmt, wir haben alle Rap-Konzerte gemacht, ne?
Das war, tatsächlich hatte das wirklich sehr viel mit einer Messe zu tun. Die sind,
erzähl mal.
Die Vorband waren Madness und Döll, was schon mega krass war, weil die Bude super am Durchdrehen war. Und dann haben die echt so aufgebaut. Das DJ-Pult war wie so ein Altar gestaltet.
Okay.
Und dann waren so wie so Kirchenfenster im Hintergrund. Und rechts und links waren so zwei Kanzeln aufgestellt. Und dann kam wirklich der erste Track, war gleich Halleluja. Mhm. Und Audio 88 und Jessin standen jeweils in einer dieser Kanzeln und haben es halt wirklich wie so eine Predigt runtergerissen und so. War mega unterhaltsam. Auch das ganze Konzert war super gut. Echt richtig lang, fast 2 Stunden gespielt. Ach, krass. Okay. Und super Stimmung. Es war
Du hast geheult.
Du hast geheult, ja.
Die Weichflöte, ne?
Ja, aber es war auch, also die
Spaß.
Das Publikum war schon echt
no hate.
Mega bei der Sache und hat super supported. Das war wunderschön. Ich hätte auch fast geheult.
Zu Recht?
Ja.
Und Fabio hat auch eine Konzert-Experience gemacht.
Ich habe auch eine Konzert-Experience gemacht. Ich war bei Danny Brown letzten Freitag.
Nachdem du das Album schon so abgefeiert hast?
Nachdem ich das Album schon so abgefeiert habe und auch immer noch tue. Und es war ein bisschen durchwachsen. Und zwar die Show an sich war super. Danny Brown hat fehlerlos und mit Inbrunst gerappt. Aber er war mega pissed. Wahrscheinlich, weil er auf Entzug ist, zwangsweise. Mhm. Durch einfach den Umstand, dass du hier nicht die Drogen bekommst, die er gewohnt ist zu nehmen. Mhm. Und das heißt ja auch in seinem Track, Irritated when I'm not sedated. Mhm. Und dann hast du halt immer so, er hat, glaube ich, 2-mal mit dem Publikum gesprochen irgendwie. Mhm. Und wenn er gelächelt hat, dann hat er das so durchgezogen. Und dann kurz bevor der nächste Track angefangen hat, sind mir so alle Gesichter so Kanye-mäßig, alle Gesichtszüge entgleist. Und du hast so richtig gesehen, hat überhaupt keinen Bock hier zu sein.
Ah, shit.
Aber die Performance an sich war super. Der Sound war cool, so am Jam. Da hatte ich vorher Freddie Gibbs gesehen. Das war so ein bisschen durchwachsen vom Sound her.
Ganz kurz mal, hast du nicht aber bei Freddie Gibbs erzählt, dass der meinte, er ist gerne in Berlin, weil es hier nicht so schwer ist, an Drogen zu kommen?
Er musste sich aber auch einen Joint aus dem Publikum schnorren. Das ist jetzt was ich schon öfter gehört habe, irgendwie, dass wahrscheinlich kommt es auch darauf an, was du gewohnt bist, weil die wissen sicher auch, dass man in der Hasenheide zum Beispiel Gras bekommt, aber darauf wollen die halt nicht zurückgreifen.
Gut, also ich glaube, wenn ein Rapper nach Berlin kommt, hat er jetzt nicht das Problem, an Weed zu kommen, aber es ist, ich glaube schon, dass es einfach, genau wie du sagst, es ist einfach anders.
Ja.
Und du musst auch im Touralltag wahrscheinlich auch irgendwie anders irgendwie performen und kannst dich nicht so ganz irgendwie, wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. Mhm. Ja.
Es ist wahrscheinlich einfach eine Qualitätssache.
Ja, genau.
Ich verfolge auf Instagram sehr aktiv Jody Highroller, Dings hier, Riff-Raff. Und er lädt doch immer diese ganzen Videos hoch, wo er diesen Tisch hat, wo er die ganzen Weed-Sorten voll. Und es gibt doch, anscheinend ist ja Khalifa Kush gerade mega gehypt.
Ja.
Und ich habe auch in dem GGN News von Snoop Dogg, in seinem YouTube-Channel, da sagt er auch, dass es gerade mega der Hype ist, dass jeder Rapper seine eigene Weed-Sorte hat und so. Also das hat er da schon ein gewisses Standing einfach.
Genau.
Und ich denke, dass es bestimmt in Berlin, wenn du hier ankommst, auch so ist, dass du schon eine vernünftige Quelle auftun kannst, aber es ist wahrscheinlich einfach nicht der gleiche Standard.
Ja. Ja. Und ich hatte halt den Konzert über diesen Vibe halt, dass er ein bisschen aggro ist und war aber nicht ganz sicher, ob sich das bestätigt. Und dann habe ich mit einem Kumpel von mir aus der Uni gesprochen. Der hatte drei Freunde, die waren auch da und die haben sich nach der Show einfach in seinen Tourbus gesetzt.
Okay.
Also unaufgefordert und geguckt, ob sie damit durchkommen.
Okay.
Und er kam wohl rein und nach 15 Minuten hat er alle angeschrien, wirklich alle, und war wohl mega angepisst und hat dann hat dann alle rausgeworfen. Aber er hatte auch wohl auch so einen Dead Stare in den Augen, weil ihm einfach was gefehlt hat.
Wo ist der New York? Was ist der? Wo kommt der her?
Der Detroit.
Detroit ist ein Detroit Gangster. Der hat keinen Bock, dass da so ein paar Hipster sich bei sich
voll
bei den Hipster sich
hinsetzen. Auch nicht.
Gar nicht.
Ich denke nicht, dass es nur daran gelegen hat, aber es hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen. Aber wie gesagt, an sich, die Show war cool, das war halt unterteilt. Er hat vom Mixtape XXX gespielt und danach von Old. und zwei, also Grown Up, diesen einen Single-Song und noch ein Song, der auf dem Rusty-Album war, das ist so ein Producer aus dem Hudson Mohawk-Umfeld. Und dann halt am Ende Atrocity Exhibition. Es waren immer so 4 bis 5 Songs und es hat auf jeden Fall Stimmung gemacht. Also es war schon cool, while it lasted, aber es hatte danach immer so einen bitteren Beigeschmack, muss man sagen.
Aber professionell abgeliefert.
Also ich bereue auch nicht, hingegangen zu sein.
Ist ja, also lieber so, als
als wie Kanye, der als, Ranch startet und ein Konzert abbricht.
Auf jeden.
Ja, wobei ich glaube, wenn du ein Kanye-Konzert gesehen hast, wo er nicht 15 Minuten rantet und eigentlich nach der Hälfte abbricht, hast du kein Kanye-Konzert gesehen.
Ja, aber ich meine... Also ich hab mir dieses Video angeguckt von dem Rant, wo tatsächlich, also der eine Rant, wo es dann das Ganze ins Rollen kam. Und es ist ja super heftig, was der für eine Tour macht. Ne? Es war halt so ein fettes Stadion und dann hat er diese Bühne, die so hängt über den Leuten in der Mitte.
Ja.
Und er ist ja alleine da oben und fängt dann halt an, auszurasten.
Super weird einfach. Also ganz kurz, ne? Schon allein, wenn man davon spricht, dass der Kerl irgendwie Psychosen hat und irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen Realitätsverlust und nicht so ganz klarkommt. Und dann schon allein diese Bühne, ja, wo du einfach nicht weg kannst, ja. Also ich weiß nicht genau, wie das organisatorisch läuft so, aber er ist da irgendwie drauf, kommt da nicht weg und alle sind so um ihn rum und wollen, also so dieser Effekt, dass die Leute so quasi wie so Zombies unter dir sind und das so, weißt du, so dich so umströmen, ja. Das, wenn du da noch ein bisschen paranoid bist, ja, und dann auf so einem Ding draufstehst.
Ja, bloß andererseits, ich meine...
Ja, er hat das auch schon eine ganze Zeit lang jetzt gemacht.
Also, er hat sich ja den Scheiß vermutlich auch ausgedacht.
Ja,
also
ja,
ist er auch selber schuld.
Klar.
Also es ist halt auch nichts, weil irgendwie so für die extravaganten Bühnenshows ist er halt seit Anfang seiner Karriere bekannt. Also er macht halt immer irgendwas, was krass ist einfach. Mhm. Gerade wenn es so USA-Touren sind, weil du da natürlich die Mittel hast.
Machen, ja.
Ja, genau. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber mir fällt gerade nicht ein, was.
Ja, das war unsere Konzert-Experiences, Rap-Konzert-Experiences.
Ja. Also, ich weiß nicht. Ich bin mit Chance the Rappers Mixtape nicht so klar gekommen, nicht so warm geworden. Und deswegen habe ich mir das da gespart. Aber es wäre wahrscheinlich schon eine Experience gewesen.
Auf jeden Fall. Also was ich mir erhofft habe, war Dancen und Spaß.
Ja.
Und das hatte ich die meiste Zeit. Ich kenne ja auch nicht alle Tracks von ihm. Und wenn er dann irgendwelche alten Tracks droppt, kenne ich auch nicht. Mhm. Aber ist dann auch egal. Und er hat halt auch am Schluss ein, zwei ruhigere, melancholischere Tracks genommen, wo er dann auch so ein bisschen irgendwie, er hat es auch als live gespielt. Da war halt so ein DJ, ich drück auf Pads-Typ dabei. Mhm. Ist ein Trompetenspieler und ein Schlagzeuger und
okay.
So eine Drei-Mann-Band gefühlt, ja, und dann halt auch so dieses, dann kannst du damit auch ganz gut interagieren, dann waren die alle ganz leise, dann hat er auch irgendwie, ich glaube, Oh We Got am Schluss nochmal A Cappella irgendwie so ganz zart runtergesprochen und das ist halt einfach ein fröhlicher, netter Mensch, der Typ. Also ich glaube, der ist auch nicht böse oder irgendwie grumpy. Der ist einfach ein lieber Kerl und der feiert es einfach gerade, dass er das mit seiner Naivität und seinem Indie-Tum, was er da irgendwie noch an Start hat, muss man ja auch irgendwie alles bedenken. Klar ist da mittlerweile, steckt da ein Haufen Geld dahinter und da ist irgendwie, da ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich Management und viel dabei, aber er zählt immer noch offiziell als Indie-Künstler, er hat immer noch kein Label, was ihn da irgendwie groß backt und einfach so der Punkt, wo du das einfach realisierst, ich bin jetzt gerade in fucking Berlin und am anderen Ende der Welt und die feiern das alle und ich mag das, wenn das so ein bisschen rüberkommt. Jay Prince war die Vorband.
Okay.
Der Vorrapper. Vor-Act. Aber ich kannte, glaube ich, einen Track, aber auch nicht viel mehr. Der hat noch Mix-CDs dann im Publikum geschmissen. Das war so ein bisschen DIY-Style.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Vor-Acts bei Rap-Konzerten meistens scheiße sind. Und deswegen habe ich es bei Danny Brown diesmal anders gemacht und bin wirklich ganz strict, habe ich gesagt, ich gehe erst eine Stunde später hin. Und ich kam genau richtig. Ich bin reingekommen, habe meinen Scheiß abgegeben an der Garderobe, habe mich hingestellt, dachte so, jetzt könnte was passieren. Genau in dem Moment ging das Licht aus und der kam raus.
Nice.
Das war schon ziemlich perfekt.
Nice. Ich habe hier noch Was habe ich hier noch? Nö, ich habe hier noch, also beim Konzertenthema sind, habt ihr diesen Trailer zu der KIZ Live DVD gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Shit. Mein Bruder war.
Der war dort.
Der war bei dem Konzert.
Ja.
Und du sprichst da wahrscheinlich auf dieses Interview-Dings mit Markus Kafka und Yesin
an. Ja.
Und das haben die halt als Intro zum Konzert.
Nice.
Haben sie das gespielt auf so einer großen Leinwand. Und dann war es wohl so, dass halt durch diese Ränge, in der Wuhlheide war das, glaube ich, ne? Ja. Dass die halt von oben nach unten dann die KZ-Crew so nach unten durchgelaufen ist.
Also mit diesen Fackeln und
genau.
Die haben ja quasi zwei Tage am Stück Wuhlheide Konzert gemacht und so ein Epos halt gemacht, wo sie auch so irgendwie ebenso in so Hurra, die Welt geht unter, in so Militäruniformen und mit Barett irgendwie dann so durch die Menge gelaufen sind und auf die Bühne und irgendwie alle da oben gestanden haben und
die haben auch jetzt vor kurzem die 1Live Krone bester Live Act gewonnen wieder.
Ich glaube zu Recht. Ich glaube, das ist so ein Highlight, was sie da irgendwie markiert haben, so dass so weit geht's, so das was willst du noch? Also so klar kannst du irgendwie wie Bushido jedes Konzert ausverkaufen und da irgendwie deine, klar, ja.
Aber es wird dann immer dasselbe Konzert.
Genau, aber so vom Level und vom künstlerischen, kreativen und Show-Epos-Style haben sie da irgendwie einen Meilenstein gesetzt, glaube ich. Und was irgendwie, also wenn man das sieht, passt es voll zu KZ, ja. Aber ich musste auch sofort denken, wie krass. Weil irgendwie passt es auch nicht zu KIZ. Weil zu KIZ passt für mich so dieses, die gehen auf die Bühne, irgendwie lassen ihre Techno-Beats laufen, so haben keinen Bock und vielleicht spülen sie mal ein bisschen Champagner in die Menge, yeah, oder sagen, wer will mehr am Blasen und es war's. Mhm. Und dass die halt so mit Kostümen und Effekten dann so ein Ding aufziehen, fand ich immer noch
ja, es hat sich aber auch so ein bisschen über die Zeit entwickelt, also ja. Es ist natürlich jetzt schon sehr groß, aber es wurde halt auch mit der Zeit immer größer, also ist schon organisch, glaube ich, passiert alles so. Und wenn du siehst, was da los war und was für ein breites Publikum die auch in die Wuhlheide gelockt haben, dann hat das schon irgendwo alles seine Berechtigung, also da kann man schon nicht meckern, denke ich.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen nehmt mir das nicht übel, wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, aber ich würde das mal so ein bisschen ähnlich setzen mit einem Deichkind und einem Scooter, weißt du, das sind so Acts, die sind so aus ihrem Thema einfach rausgewachsen und haben einfach beschlossen, dass sie mit ihrer Bühne und mit ihrer Präsenz und ihrer Party, die sie da veranstalten, einfach was Leute entertainen können, wo das Live-Konzert quasi
nochmal eine eigene Form.
Exakt so. Und wo es eigentlich auch dann sich nur darum dreht. Also keiner hört sich eine Deichkind-Platte an. So. Ja. Also keiner hört sich eine Scooter-Platte an. Man geht zu einem Scooter-Konzert.
Ja, aber der Unterschied ist, die Leute hören sich trotzdem noch eine KIZ-Platte an.
Ja, klar. Aber ich finde, es hat davon Züge. So,
weil ja.
Ich
verstehe, was du meinst.
Es geht um diesen Moment auch.
Genau, ich verstehe, was du meinst. Aber ich denke, dass ihnen der Spagat trotzdem gelungen ist. Weil das Album wurde ja auch mega gelobt. Und ich fand es auch mega gut so.
Ja.
Also es kommt schon vernünftig gesund zusammen so.
Ja.
Habt ihr eigentlich, wo du gerade Bushido angesprochen hast, es gab eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin nicht ganz sicher, welcher von den Cloud-Rappern das war. Aber er hat in Österreich gespielt und ich glaube El Guni auf die Bühne geholt.
Wahrscheinlich.
Und,
ach, du meinst Bushido hat gerappt? Nee, Bushido. Bushido hat gerappt, er war in Österreich.
Also hat ein Konzert in Österreich gegeben und ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, es war El Guni, aber ich kann falsch liegen. Es war auf jeden Fall einer von den Swag-Rappern. Yeah. Auf die Bühne geholt und hat die halt einen Song performen lassen und es wurde entlohnt mit 5 Minuten Buhrufen und Piffen.
Wow.
Ja.
Wow.
Gibt's auch ein Video von? Ist, ist auf jeden Fall, kann man sich ansehen. Hat mir auch ein bisschen leid getan, aber man muss irgendwie auch einsehen, dass das Bushido-Klientel nicht mit diesem Swag-Rap vereinbar ist.
Ja, das ist, ja, das ist speziell. Ich musste auch so ein bisschen, ich habe gerade so, die Sido-Platte ist jetzt auch rausgekommen.
Ah ja, davon habe ich gehört.
Das goldene Album. Und der erste Track, der ja so ein bisschen gedroppt wurde von ihm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Motherfuckers Genau.
Motherfuckers. Ah, ja. Wo Daniel Aminati auch gedisst wird.
Genau, genau. Motherfuckers featuring Kool Savas. Und das, da haben sich auch zwei Vögel getroffen irgendwie.
Ja.
So sehr ich die beiden respektiere und so sehr ich auch glaube, dass das bestimmt nette Jungs sind, so, aber das ist halt auch so das, der Inbegriff des Altherren Deutschraps,
ja, ja.
Irgendwie so dieser verzweifelte Versuch, das immer noch so auf deren Niveau ernst zu nehmen, aber wo du auch merkst, irgendwie die haben nur noch Ami-Klamotten und die spielen auch nur noch irgendwie Ami-Rapper nach, ohne, aber auch nicht mehr coole Ami-Rapper. So, die spielen so Ami-Rapper von vor 5 Jahren nach.
Richtig, ja.
Und wo so der Cloud-Rapper irgendwie Ami-Rapper von vor einem Jahr oder von diesem Jahr nachspielt. So. Und dann, also bei dem eben das, weil der haben wir hat ja quasi in diesem Track so versucht, mit der deutschen Medienlandschaft aufzuräumen, ja, und so ein bisschen so diese Noisy und Böhmermann und ZDF dichtet jetzt über Rap und die machen sich über ihn lustig und sagen dann yo yo und das ist ja überhaupt nicht, wo es auch so dieses hängengebliebene so, weißt du, diese Diskussion kannst du anführen, als damals Erkan und Stefan am Start waren.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So, das ist so ein bisschen, da kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber irgendwie, dass jetzt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen hip ist, in nicht, in Kreisen, die nicht unbedingt im Rap verwurzelt sind, über Rap zu sprechen, ja, ist ja eigentlich was Gutes.
Ja, schon.
Also es beweist ja eigentlich, dass das da quasi irgendwie weitergeht und dass dann die beiden Vögel sich dann so darüber so ein bisschen echauffieren und dann die Krönung ist eigentlich, finde ich, dass dann Daniel Aminati einen Diss-Track gegen diesen Diss-Track aufgenommen hat und und wer war's?
Hustensaft Jüngling.
Ja gut, der hat's ja auch verdient, ganz ehrlich. Der hätte ich auch ausgeblutet, aber richtig. Und also worauf ich hinaus will ist, wenn du einen Diss-Track machst und als Antwort bekommst du einen Diss-Track von Daniel Aminati, dann ist eigentlich schon die Frage da, ob eigentlich nicht du der eigentliche Fail bist.
Richtig.
Also weißt du wenn du
Urheber des Problems bist, ja.
Genau, genau. Also wenn das ist auf dem Niveau und du dem, also nicht, dass er dafür was könnte, aber wie was ich meine, oder?
Ah ja, er hat ja jetzt keinen Diss-Track gegen Daniel Aminati gemacht.
Nee, er hat ihn auf jeden Fall gedisst.
Er hat ihn in einer Line erwähnt.
Okay, geschenkt.
Weißt du?
Und auch aber nicht mal, also der Punkt, den ich eigentlich machen will, ich weiß nicht, ob ich
verstehe den Punkt, aber
früher in der glorreichen Zeit, die sie da versuchen leben zu lassen, hat irgendwie ein Sido einen Diss-Track gegen, was weiß ich, Echo Fresh gemacht und dann hat Echo Fresh einen Diss-Track gegen ihn gemacht und dann hat irgendwie Bushido einen Track gegen Echo Fresh gemacht und dann hat irgendwie Kool Savas nochmal einen Track gegen Echo Fresh gemacht.
Ja.
Und dann war das irgendwie so, da ist was passiert irgendwie, ja. Und heute ist es so, es ist seine gleiche Methodik irgendwie, ich räume da jetzt auf,
ja.
Aber das einzige Publikum, was er erreicht, ist Daniel Aminati, der sagt, ey, lass mich nicht als Hurensohn
mit dir
bezeichnen.
Und genauso peinlich fand ich auch, dass er in dem Track so gegen die deutsche Landschaft so ein bisschen gewettert wird.
Ja.
Und der erste Live-Auftritt von diesem Song im deutschen Fernsehen war bei Zirkus Halligalli auf Pro7, so, weißt du? Also.
Ja. Also, ich weiß auch nicht, was ist.
Obwohl ich auch neulich ein Interview mit Sido gesehen habe und er hat auch gesagt, so, er hat jetzt dieses Album gemacht oder er macht jetzt dieses Album und es wird nochmal so ein bisschen nach früher klingen. Aber er weiß ganz genau, dass er eigentlich bei dem Radio-Pop-Kram bleiben wird, den er jetzt macht, weil er das besser kann. Es geht ihm nicht um Geld, meint er, aber er ist auch nicht mehr in der Position, was anderes machen zu müssen, so.
Ja,
und das ist auch schon, da ist er auch ehrlich zu sich selbst, finde ich. Das ist schon okay, besser als wenn er jetzt was anderes versuchen würde, weißt du?
Was ich eher bei diesem Daniel Aminati-Ding gesehen habe, ist, dass so die Kultur von Rap in Deutschland nicht angekommen ist, weil was wir mit Rap verbinden, also wenn jemand wie Daniel Aminati denkt, hey, the best course of action ist, einen neuen Diss-Track zu veröffentlichen, obwohl ich nicht mal Rapper bin, das, ist irgendwie so ein bisschen programmatisch dafür, was mit der Rap-Landschaft in Deutschland nicht stimmt. Weil es ist halt super viel auf diesem, ey, der das den und das ist im Grunde genommen so ein Zirkus. Und eigentlich sollte sowas Kulturelles dahinter stehen. Also eigentlich sollte halt eine Botschaft dahinter stehen. Und ich habe bei den meisten Rappern halt den Eindruck, es ist entweder Swag-Rap für Kinder oder es ist Diss-Track. Und das zieht im Grunde genommen auch auf so voyeuristische Kinder ab.
Ja.
Also, was du meinst. Der Menge in Deutschland werden halt nur zwei Dinge wirklich geboten. Mhm. Oder es ist so ganz peinlicher, ich werde jetzt super conscious Rap.
Also zumindest was sich im sogenannten erfolgreichen Mainstream abspielt.
Ja.
Also im erfolgreichen Bereich. Mhm. Ich glaube irgendwie gerade sowas wie ein keine Ahnung, wie ein Audi 88 und
jetzt wollte ich gerade ansprechen, T9. Die nehmen sich nämlich da schön raus. Die machen einfach ihre Mucke.
Aber die machen das auch bewusst, ne? Ja. Die stellen sich bewusst daneben hin und sagen, mit euch haben wir nichts zu tun, so, weil die, also gut, wenn die ja von denen sprechen sie ja von allen immer, so, alle Idioten, so,
ja. Aber das ist ja auch so typisch Hip-Hop im Grunde genommen. Klar. Also so 90s-Rapper genau. Haben es nicht anders gemacht.
Genau, exakt. Und, das stimmt. Das ist auch so das Ding, irgendwie, wir sind jetzt nur ein Mucke-Thema, aber ich habe dieses Genetik-Album auch wieder gehört, das neue, Fuck Genetik. Und, nicht, dass ich jetzt sagen würde, passt da jetzt auch wie die Faust aufs Auge, aber da ist mir wieder so aufgefallen, dass ich bei denen, das war so der größte Kritikpunkt, den ich am letzten Mal so extrem hatte, ist so dieses, das wirkt so designed,
ja,
wie das Albumcover.
Ja.
Und das Albumcover ist geil, ja. Also ich finde das aktuelle Albumcover, das gab ja auch so ein bisschen Beef irgendwie, weil die da zwei so, die haben so zwei, was weiß ich, brasilianische Guerilla-Kids.
Es ging darum, dass es so ein bisschen, es gibt auch in einem Song, wird das dann auch nochmal aufgegriffen, es geht so ein bisschen darum, dass es so Favela-Flair widerspiegelt. Und der Vorwurf ist halt, das sind so deutsche Mittelstandskinder, die haben doch überhaupt nichts damit zu tun. Warum machen die das so?
Weißt du? Ja. Aber das ist ja genau der Witz. Im Grunde sind es quasi, also im Grunde sind es super smarte Boys, die da Genrefilme drehen. Ja, die machen Genreplatten. Ja.
Ja.
Die das ist wie zusammengehämmert. Und ich traue denen das zu und ich glaube, das funktioniert auch gut. Und ich glaube, mal so ganz blöd gesagt, ich glaube, das Großteil von Selfmade steht auch ein bisschen dafür. Also so die
heißt ja nicht umsonst Selfmade.
Okay. Aber auch ein Kollege wirkt ja so wie jemand, der jetzt noch nicht über Selfmade ist, aber der ist ja auch so jemand, der irgendwie so für mich das Gefühl hatte, dass der.
Aber das ist ja nicht mal über Selfmade, es gibt ja jetzt ja nicht Beef mehr, zwischen ja.
Selfmade und Kollege. Aber so damals, weißt du, da ist, steht außerhalb vom Rap-Game und bastelt so den Prototyp perfekt. Dick breit gebauten Rapper zusammen.
Ja, ja, genau.
Weißt du, was ich meine? Ja, das ist richtig. So, die Texte, die hat immer dieses, ich bin Cäsar und ich bin was auch immer.
Alles. Ja, ja.
Irgendwie kommt es bei ihm nicht so rüber, als hätte er, wahrscheinlich hat er es gemacht, aber als hätte er seinen ganzen, als Teenager jeden Tag gerappt und hat irgendwie Hip-Hop gelebt. So, das ist so ein bisschen so, ich habe verstanden, wie es funktioniert, ja, und ich mache jetzt.
Er wirkt mehr wie so ein Businessmensch als wie ein.
Genau. Ja. Und bei Genetik hatte ich das auch und ich frage mich immer noch, ob quasi die Platte, die ich so gefeiert habe, DNA, ob das quasi nur die Genreplatte ist, die durch Zufall halt, dass sie genauso durchkalkuliert war. Wahrscheinlich ist es auch. Nur da hat es bei mir gezündet und bei allen anderen Sachen habe ich
denke
so
eher geschaut. Ich denke eher der, also du hast, es wird ja immer gesagt, du hast dein ganzes Leben lang Zeit, um dein erstes Album zu machen, aber nur 2 Jahre für das zweite. Und ich denke, das ist halt bei Genetik ganz krass so. Also weil ich fand bei dem ersten Album, und das merkt man auch immer noch, da ist viel Liebe reingeflossen. Das klingt nicht wie andere Rap-Alben zu der Zeit. Es hat so seinen ganz eigenen Flair. Es fasst textlich Themen auf, die nicht besonders populär waren zu der Zeit und auch ein bisschen ehrlicher. Und ich denke, da wurde so wirklich ausgelebt, wir haben eine Vision davon, wie Rap aussehen sollte in Deutschland und wir setzen es genauso um, wie wir denken, dass es gemacht werden sollte. Genau. Und sobald dann der Hype kam, dann musste man sich natürlich so ein bisschen, okay, jetzt müssen wir gucken, was verkauft sich auch. Also jetzt müssen wir auch das Image, das wir jetzt aufgebaut haben von diesen Selfmade-Künstlern, müssen wir jetzt weiter perpetuieren.
Ja, exakt. Und ist ein guter Punkt.
Also das wollte ich euch sowieso auch noch fragen, warum quasi DNA so für sich so ein bisschen herausstach und es jetzt nicht mehr erreicht wurde, habt ihr jetzt gerade schon ein bisschen gesagt. Und es ist auch genau mein Eindruck. Als DNA kam, war zu dem Zeitpunkt war es was anderes, was Neues, was Frisches. Aber sie haben es nicht mehr geschafft, das auf die nächsten folgenden Alben nochmal eine Stufe höher zu heben, finde ich.
Ja,
ich denke, dass sie
das mehr auszubauen.
Ja, ich denke, dass sie es eigentlich versucht haben. Und ich denke auch, dass das wahrscheinlich super geniale Musiker sind. Aber die sind halt auch ein bisschen in ihrem Film und sind auch ein bisschen in ihrem Film jetzt gefangen. Weil die Sache ist, Was ich immer noch problematisch finde, das sind halt zwei Typen mit Masken.
Ja.
So, ich finde, da hat man es, glaube ich, nie leicht so richtig. Mhm. Und dann ist es auch immer so diese Grätsche zwischen, dass die genauso schickimicki swaggy rumrennen wie so Shindy oder so,
ja,
aber halt trotzdem irgendwie immer so auch politische und gesellschaftliche Kritik unterbringen, ja.
Ja. Was aber auch auf so einem Real Gymnasiastenniveau, ne?
Ja,
also
eben.
Auf so einem Realschulniveau.
Naja, ist aber
so,
also,
ja, das ist so, auf jeden Fall.
So der 17-Jährige, der gerade so, ey, stimmt eigentlich, das ist voll scheiße mit Amerika und dem Kapitalismus, ey, was ist eigentlich los?
Und ich glaube halt, wenn du als Hip-Hop-Fan dich nicht ein bisschen von so Bildern und Vorurteilen losmachen kannst einfach,
ja,
dann gibt's da Punkte, wo du aneckst.
Ja.
Und deswegen werden die es auch immer schwer haben. Und deswegen haben sie es auch jetzt wieder schwer. So, aber ich hab das Album gehört und ich muss ehrlich sagen, ich fand es besser als Achter Tag, Fuck Genetik jetzt. Aber es war auch nicht so, dass ich dachte so, geil, da habt ihr ja mal wieder ein richtiges Ding gelandet. Sondern es war eher so, ja, es gibt so ein, zwei coole Sachen, aber
das ist ja unsägliches, Video Peng Peng mit diesen Indianern und Amerika-Flagge und so. Also komm, Alter, was ist denn los? Ihr seid ein paar Boys aus dem Pott ziehen da jetzt eine Amerika-Kritik auf. Also Leute, ey.
Ich denke halt auch, was erschwerend hinzukommt, gerade in Deutschland ist es für Rap-Musiker unvergleichlich schwerer, Fuß zu fassen.
Ja.
Und die existieren ja nicht erst seit DNA. Da kam ja noch ein Album vorher und ich glaube noch ein Mixtape vorher.
Ja, König, das heißt, Lügner war das
davor. Genau, ne? König der Lügner war das davor. Oder es war zumindest die Single. Ich weiß gar nicht, ob die.
Das war so Szene-Ding.
Hieß das Album nicht?
Genau.
Hieß das Album nicht Embryo?
Ja, genau, richtig. Das Album hieß Embryo. Und
ist egal, redet weiter, ich mach das.
Das Ding ist einfach, ich denke, wenn du dann in der Position bist, wo du siehst, hey, der Kram, den ich mache, der löst wirklich was aus und ich kann ein cooles, relaxes Leben führen damit, dann wirst du wahrscheinlich auch so ein bisschen hesitant, dich weiterzuentwickeln, weil du einfach denkst,
Fötus, Voodoo-Zirkus,
DNA. Genau. Und Fötus und Voodoo-Zirkus waren halt die Szene-Dinge.
Mhm.
Und bei DNA war es dann so, die Öffentlichkeit ist auf sie aufmerksam geworden.
Ja, hier, Platz 1 deutsche Charts.
Richtig, Platz 1 deutsche Charts, 11 Wochen.
Mhm.
Und damit wird es wahrscheinlich zusammenhängen.
Klar. Ja, klar, absolut. Und
was sind natürlich auch amerikanische Künstler haben das ganz genauso. Ich denke, viele Künstler erleben das so, dass sie denken, okay, ich werde damit wahrscheinlich niemals reich werden. Und dann werden sie damit reich und sind so enthusiastisch und können es nicht wirklich glauben, dass sie so ein bisschen stagnieren.
Ja, aber, also im Grunde vollkommen richtig. Und auch irgendwie Shoutout an Frieda, der damals gesagt hat, dass er so ein bisschen ein Schema erkennt, dass er Künstler, vor allem Deutschrap-Künstler, besser findet, wenn es nicht ihr Hauptjob ist.
Ja.
Ne? So dieses Ding, dass irgendwie Dexter irgendwie Arzt ist und dass irgendwie Audi 88 und Jessin auch irgendwo anders noch versuchen, Geld zu verdienen, wahrscheinlich.
Nicht mehr,
aber wo das so ein bisschen so irgendwie Fat Tony macht bestimmt auch noch irgendwas anderes. Also kann auch nicht, dass jetzt die besten Künstler sind, aber so, dass da irgendwie was anderes unterwegs ist. Und ich glaube halt, dass du im amerikanischen Rap als Szenegröße, also du kannst schneller davon leben.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und quasi wenn du eine Voodoo-Zirkus-Platte auf dem Niveau in Amerika droppst, dann bist du schon so quasi so in den ganzen Hip-Hop-Musiksendern, die lassen dich auch mal laufen, die Radiosender und so. Und du wirst schon mal irgendwo gefeatured und bekommst schon ein bisschen Kohle dafür und kannst dann schon eher so ein bisschen dich durchhasseln,
ja,
und einen guten Lebensstandard haben. Und das ist halt, genau, ist im deutschen Rap halt nicht möglich,
gegeben, genau.
Ja? Naja, und dann halt noch die Sache, ich meine, sowas wie Haftbefehl oder Crow hin oder her, aber die Sache ist, dass Deutschrap noch lange nicht so in der Gesellschaft angekommen ist, wie es zum Beispiel in den USA sich schon, ja, manifestiert hat, einfach. So, du hast halt immer noch dann die ganzen Homophobie-Vorwürfe und Frauenfeindlichkeitsvorwürfe und so. Und ich meine, da vielleicht ist auch überall ein bisschen was dran, aber ich habe mir auch in letzter Zeit so ein paar Diskussionen darüber angesehen und die Leute, die dann sitzen, sagen so, ey, ganz ehrlich, zieht mal den Kopf aus dem Arsch, so, das ist halt, also,
ja,
es war schon immer so und es wird nicht anders sein, ihr seid eigentlich am Zug, es zu verstehen, also ihr, die Gesellschaft, und nicht wir sind am Zug, uns zu ändern, so,
ja,
was soll das? Ich meine, irgendwie, Haftbefehl redet ja auch nicht von Blümchen und Sonnenschein und ist trotzdem mega erfolgreich gewesen, so,
absolut,
weißt du?
Absolut.
Ich denke, bei Audio 88 ist es auch so das Ding, ich kenne halt Audio 88 seit 10 Jahren oder so, also weil ich hatte einen Kumpel früher, der hat schon die ersten EPs, als er nur auf MySpace veröffentlicht hat, gehört. Und die haben halt ihre ganze Karriere über angeeckt. Also ich kenne halt Leute, die haben früher gesagt, was ist für ein Clown, der rappt nicht mal richtig.
Richtig.
Und mittlerweile sind sie halt aber in dem Modus, weil so instrumental und so hat sich nicht viel geändert. Aber es gibt jetzt einen Flow, es gibt einen Rhyming-Pattern, es hat sich alles sehr gesteigert. Es ist alles ein bisschen durchdachter geworden. Und ich glaube, sie haben das Pferd halt von hinten aufgerollt und deswegen funktioniert es auch bei denen so gut.
Die haben halt, das war halt erst sperrige Musik und haben sich damit halt so einen ausgewählten Pool an Fans gezogen und haben einfach ihre Mucke mit denen wachsen lassen, so, weißt du? Und haben es aber auch geschafft, dass man als Fan folgen kann und jetzt nicht sagt, so, was ist das jetzt für ein Scheiß, sondern man kann es halt trotzdem noch feiern, so, weil halt die Sperrigkeit ja irgendwo geblieben ist. Ich meine,
im Grunde habe ich ja fast die Theorie, dass der klassische Audio 88 Fan oder ja, das ist eine fiese Theorie von mir, also sie trifft ein bisschen auf mich zu. Ich habe den Kram gehört und mir war klar, dass das krass ist, was er da tut, also mit seinem Spoken Word Zeug, dass es schon heftig ist. Aber es ist halt doch dadurch die Sperrigkeit schon eine Thematik, wo man nicht so easy peasy reinkommt. Da muss ich jetzt, nicht morgens irgendwie zum irgendwie mich anziehen oder zum irgendwie auf die Arbeit laufen, um gut drauf zu sein, muss ich jetzt nicht irgendwie irgendeinen Vollidiot-Track von ihm hören. Nee, wie heißt der? Der letzte Idiot hören oder so. Und jetzt mit den letzten zwei Releases ist halt so ein Aufatmen, so, okay, das sind sie die Tracks, die ich auch feiern kann, wo ich auch bouncen kann, wo ich auch irgendwie so, also sie haben mir endlich das gegeben, was das Ganze für mich rund gemacht hat, so, wow, endlich ist es, also ich kann das jetzt noch mehr appreciaten.
Ja, genau.
Kann's irgendwie, weil ich auch weiß, dass da irgendwie jemand dahinter steckt, der es die es auch drauf haben oder die kredibil sind, wie man so schön sagt.
Auf jeden.
Ja, das habe ich dann halt auch von vielen Leuten gehört. Martin hat zum Beispiel Audio 88 ewig gehasst wie sonst was.
Ja.
Und Halleluja feiert er auch. Mhm. Also
zu Recht. Ja. Also ich habe auch irgendwie Freunde, die mich, die sich während der Autofahrt, als ich glaube, es war sogar letzte Idiot oder so drauf kam, den Fahrer und Herren des Musikgeschmacks inständig gebeten haben, jetzt so bitte diese Scheiße auszumachen, weil sie es nicht ertragen haben, was da jetzt läuft. Das hat die richtig genervt, dass dieser Typ nicht rappt.
Ja.
Was an sich schon eine coole Ansage ist. Ich weiß nicht, wir sind schon so voll im Mucke-Thema. Sollen wir das einfach mit unseren Musikempfehlungen krönen?
Voll, ich fang an.
Schieß los.
Ich hab nichts.
Geil.
Ich hab heute nochmal, also ich hab heute, wie gesagt, Fuck Genetik gehört und mehr kann ich echt nicht beisteuern, tut mir leid.
Fabio, willst du einsteigen?
Eine Sache werde ich aber noch ganz kurz los. Ich hatte es ja vorhin euch gegenüber schon erwähnt, ich werde es nochmal ganz kurz droppen. Es geht um Musik aus Blackpool und es geht um grimy Battle Rap. Es gibt eine Doku von Noisy über drei Protagonisten in diesem neuen Genre. Und Blackpool. Und der Link zur Dokumentation wird in den Shownotes stehen.
Sie. Cool.
Fabio.
Ich habe meinen Spotify-Account ausgepackt, weil ich hatte über die letzten zwei Wochen kein MacBook und konnte keine Mucke machen. Und dann habe ich mich damit begnügt, bei Spotify Songs zu suchen, die man samplen kann. Und irgendwie neue coole Bands ausfindig zu machen. Und was mir vor allem positiv aufgefallen ist Manahan Street Band. Es ist so ein 70er, 80er Projekt. Und die machen Jazz-influenced Music. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen
Jazz-influenced Music.
Okay. Ja, es ist sehr driven, sehr groovig, aber es hat so diese Jazz-Ecken immer so ein bisschen drin. Es ist ein bisschen wie Bruce Springsteen E-Street Band auf Steroiden und instrumental, wenn man will. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hatte ich noch Laura Mvula ist eine Sängerin aus Großbritannien, glaube ich.
Laura Mvula,
ja. Macht Neo-Soul, kann man sagen.
Mhm.
Mit so Pop-Anleihen drin, aber alles sehr stilvoll und schön abgerundet. Mhm. Kann man sich wirklich anhören. Und zu guter Letzt, genau, Rotary Connection ist, kennt einer von euch Minnie Riperton? Ist so eine ganz bekannte Soul-Sängerin. Mhm. Und die war quasi Mitglied in so einer Supergroup aus 7, 8 Leuten. Die heißen Rotary Connection. Okay. Und die machen ganz abgefahrene Musik, also so auch aus allen verschiedenen Richtungen. Auf Spotify gibt es nur so ein Best-of und ich glaube, die meisten Sachen sind auch als so Sample-Beiträge quasi erschienen. Ist eine krasse Empfehlung.
Krasse Empfehlung.
Eine Road krasse
to Empfehlung. Eine krasse Empfehlung.
Krasse Empfehlung. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann da ein bisschen andocken. Ich habe mir das brandaktuell, ich habe tatsächlich nur, ich habe 2 Empfehlungen, die beide heute released wurden. Das ist ein bisschen weird. Das neue Childish Gambino Album, Awake My Love, mhm, ist heute gedroppt und ich habe letztes Mal schon den ersten Track empfohlen.
Es ist aber
das war noch
Awaken.
Imperativ. Awaken My ja. Love. Okay. Ich habe letztes Mal schon den ersten Track empfohlen der war noch ein Shit, ja, mhm, gegen den zweiten Track, den er veröffentlicht hat, Redbone, mhm, den ich im Grunde die letzten 2 Wochen durchgehend gehört habe. Also ich habe einfach einen Song den ganzen Tag lang gehört. Und er hat halt so ein bisschen, da haben wir uns damals unterhalten, dass es so ein bisschen freaky, psychedelic, freak, soul, weird, mhm, Albtraum-Song war. Mhm. Und Redbone ist halt so das die gleiche Stimmung, aber das Ganze so ein bisschen auf Soul, ja, gemacht, irgendwie so mit einer verzerrten Stimme, wo du einfach die ganze Zeit denkst, also das klingt überhaupt nicht wie er, aber es ist er und es ist total total emotional, aber auch düster und so. Das hat mich sehr angetan. Mhm. Und die Platte ist jetzt, also ich habe es jetzt 2, 3 Mal durchgehört heute. Ich kann jetzt noch nicht eine abschließende Meinung sagen, dass das jetzt genau das ist, was ich gehofft habe, was es ist, aber der Einschlag ist auf jeden Fall da. Er macht halt ein Interview sagt er so, alles, was er irgendwie so seine Eltern gehört haben, hat er irgendwie so in sich und das wollte er jetzt einmal so, ja, rauskotzen und es ist halt so eine relativ düstere Platte, die aber viel von, keine Ahnung, ich habe die Reviews von Rolling Stone gelesen, so, da werden halt so, also George Clinton, Prince, Lionel Family Stone, Funkadelic,
genau. Ich wollte
Isley Brothers und so dieses, genau dieser Kram ist es irgendwie natürlich nicht auf dem Niveau von denen, ja.
Ja, aber es ist angelehnt.
Genau, voll angelehnt. Das ist genau diese Welt, aber das Ganze mit so einer modernen Düsternis überlegt, wo du die ganze Zeit auch so bei einem Song, der eigentlich relativ happy wirkt, hast du die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie ist es weird, irgendwas aber
schwelt im Hintergrund.
Genau, ja, was, ja, glaube ich, auch durch dieses total gruselige Albumcover kommt, dieses dunkle Schwarz mit diesem komischen Blauton. Mhm. Ich bin wirklich begeistert und hab mega Bock drauf, das irgendwie den ganzen Tag zu hören. Und es passt auch gerade so voll in Mucke und in meinen Geschmack, den ich gerade so hab. Also, ja, ich stehe gerade so, weil du das ist Road to Reconnection und so, ich habe das letzte Mal Sly and the Family Stone empfohlen, so, gerade fahre ich da voll drauf ab und deswegen ist es jetzt genau in den Need, den ich getroffen habe, so das Ganze im Modern zu bekommen.
Cool.
Ich fahre da gerade so drauf ab, dass ich sogar irgendwie mir die 2-mal die Platte von Solange Knowles reingefahren habe, weil die wird ja auch so abgefeiert, ja, als so irgendwie ein neuer Soul und so. Und ich musste das irgendwie haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ganz viel davon gerade in mir brauche, weiß auch nicht warum.
Dann solltest du dir Laura Mbula echt mal anhören. Ich wollte noch kurz zwischen, wenn den Hörern der erste Track, die erste Single-Auskopplung gefallen hat, dann sollte man sich unbedingt von Funkadelic mal die Maggot Brain geben.
Absolut. Die Platte höre ich auch mega gern. Die habe ich auch irgendwie auch dieses Jahr gefühlt erst entdeckt. Ich bin auf die gekommen. Vielleicht finde ich die Liste nochmal. Das war eine ganz geile Liste. Das waren, ich glaube, 10 Alben oder 20 Alben, die 20 Nicht-Hip-Hop-Alben, die jeder Hip-Hop-Fan kennen müsste.
Ja.
Und da war das dabei und da ist auch Sly and the Family Stone dabei, da ist auch irgendwie sowas wie Bob Dylan dabei und so. Aber das war eine ganz crazy Liste, ja. Und da war es auch James Brown und so. Und durch die bin ich da so ein bisschen irgendwie reingefallen in diesen ganzen Kram. Das andere Spektrum der urbanen Unterhaltungsmusik ist der neue Track von der upcoming dritten Run the Jewels Platte, Legend Has It. Und das ist einfach, das ist halt ein Run the Jewels Track.
Ja.
Der ist halt irgendwie vorwärts, der ist irgendwie aggro. Bei dem Track willst du dir irgendwie dein Protestschild und den flammenden Molotow-Cocktail irgendwie in die Hand nehmen und die Straße entlang steppen und sagen, jetzt geht's los, jetzt hau ich hier alles kaputt. Das ist halt so ein bisschen vorwärts getrieben und hab mich sehr gefreut, dass die beiden immer noch irgendwie fähig sind, kontinuierlich irgendwie diese Art von Tracks zu droppen. So. Mhm. Einer nach dem anderen wird irgendwie von den beiden irgendwie rausgehauen. Hat mir sehr zugesagt.
Wann kommt da das Album, weißt du das?
Ich glaube im Januar oder so. Okay. Ich glaube, dieses Jahr kommt es nicht mehr. Okay. Ich glaube, irgendwie, ja, irgendwas haben sie announced. Run the Jewels 3 heißt es einfach.
The Jewels 3.
So sieht's aus. RTJ3. Jo, ich glaube, wir packen es zusammen. Ich finde, wir hatten jetzt eine schöne, ihr seid jetzt wieder geupdatet. Ihr wisst jetzt wieder, was in der Rap-Welt, jedenfalls in der, die wichtig ist, abgeht.
Richtig.
Oder?
Ja.
Das ist ganz schön hochtrabend.
Drei White Boys haben euch erklärt.
Genau, wie es läuft. Drei Hipster aus Berlin haben mal erklärt, wie die Straßengangster gefälligst ihre Kultur zu fröden haben, damit es bei uns auch gut ankommt. Ja? Wehe, die machen das anders, wie wir das wollen. Falls ihr das nicht bemerkt habt am Anfang, wenn ihr uns supporten wollt, liked ihr uns bei Facebook, das ist am einfachsten, ihr habt das doch alle mittlerweile, ihr coolen jungen Leute oder älteren Leute. Der Obersupport ist, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne gebt, das ist das bringt uns in die iTunes-Charts ganz nach oben. Ja? Die,
da werde ich auch Dickpics raussenden, also so unter 10 glücklichen Gewinnern werde ich dann meine schönsten Dickpics
Keine Sorge, ihr werdet kein Dickpic von Fabio bekommen. Ich werde dafür sorgen. Also ihr fordert es explizit ein.
Dann bin ich natürlich gerne gewillt.
Es zu lassen. genau, und erzählt Leuten von Podcasts, erzählt Leuten von unserem Podcast 1024 sind wir. Das war Paul.
Jo.
Und Fabio.
Ja.
Und ich Johannes. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss das Intro suchen, deswegen fragt sich das ein bisschen raus.
Adieu. Singt Fabio noch kurz was.
Da, 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 da. Ja, das ist